Auf, neben und hinter der Bühne. Modus Operandi. Der Podcast der Staatsoper unter den Linden.
Hallo zurück zu Modus Operandi, eurem Opernpodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Marius Ligowski. Und bereits in der 6. Folge spüre ich für euch der Frage nach, was kann und will die Kunst vom Oper in der Gegenwart eigentlich von uns? Und gegenwärtiger als in dieser Folge kann es eigentlich kaum werden. Denn in der Staatsoper unter den Linden wird zurzeit fleißig an einer Uraufführung geprobt. Einem Kompositionsauftrag sogar. Die Musik, die dort zu Gehör gebracht wird, hat noch kein Publikum je vorher gehört. Mehr hier und jetzt geht also nicht. Melancholie des Widerstands heißt das monumentale Opernprojekt. Die Grundlage dafür ist der gleichnamige Roman des ungarischen Autors Laszlo Krasznahorkai. Ich spreche in dieser Folge mit den spannenden Menschen, die diese literarische Vorlage in eine Oper verwandeln und darf einen ersten Blick in den Kosmos dieser Inszenierung werfen. Einen ersten Einblick für die Komplexität dieser Produktion vermittelt uns jetzt Franziska Bauer. Sie ist die Dramaturgin des Projekts. Ich erwische sie in einer kurzen Probenpause, in der natürlich trotzdem kräftig gewerkelt und sich eingesungen wird.
Wir sind jetzt hier auf der Probebühne mit dem größten Teil des Filmsets. Das heißt, wir sind gerade auf einer Drehscheibe. Man kann sich vorstellen, dass es bühnentechnisch eine Aufteilung gibt zwischen einem Vorderraum, einer Vorderbühne, auf der ein Flügel steht. Dann trennt diese Vorderbühne den Filmbereich eine Leinwand. Und hinter der Leinwand ist dieses Filmstudio, in dem wir uns gerade befinden.
Hier sind jetzt ganz viele Boxen, ganz viele Räume. Die sind alle so ein bisschen eingerichtet, ein bisschen Biedermeier-mäßig, würde ich das jetzt mal nennen. Sehr viele Flaschen, sehr viele Gläser, sehr viel Alkohol. Hier ist ein Schild Bar. Wollen wir da mal reingehen?
Ja, gern. In dieser Bar drehen wir wahrscheinlich 2 Szenen. Das ist ein wichtiger Raum für die Geschichte, weil Waluschka, einer der Protagonisten dieser Inszenierung, dieser Oper, ein Träumer, ein kleiner Sonderling, der Briefe austeilt, ist jeden Abend hier in dieser Bar. Und eigentlich ist es hier so sein zweites Zuhause. Und jedes Mal, wenn der Hagelmeier, der hinterm Tresen ist, die Leute rauswerfen möchte, dann sagt er, ich erzähle euch jetzt, was die Sonnenfinsternis ist.
Wow.
Wir gehen jetzt hier durch die Türe hindurch in die berühmte Gasse. Die Gasse ist perspektivisch ein sehr wichtiger und sehr interessanter Raum, weil es uns ermöglicht, wenn wir live filmen und sich die Drehbühne dreht, dass man sozusagen jemanden von der sich drehenden Drehbühne hinaus durch die Gasse gehen zu lassen. Und das heißt, man kann hier sozusagen einmal durch die Gasse gehen und auf der anderen Seite der Drehbühne wieder rauskommen. Und das macht sozusagen perspektivisch einen sehr schönen Effekt. Man kennt sich irgendwann ganz gut in diesem Filmset aus und weiß eben hier, das ist dieser Raum von Monsieur Esther, der also, wie gesagt, die meiste Zeit eigentlich der Inszenierung vorne auf der Vorderbühne ist und seinen Flügel stimmt bzw. verstimmt. Und er hat eben im Filmset selber auch noch einen Raum, wo er sich zurückziehen kann, wo er Partituren holt, wo er Bücher liest. Und in diesem Raum sind wir gerade. Und er wird also die meiste Zeit auf der Vorderbühne sein. Manchmal, wenn sich die Leinwand öffnet, spaziert er ins Filmset und begegnet dort Waluschka zum Beispiel.
Was steckt denn hinter dieser konzeptionellen Entscheidung, ihn tatsächlich live und präsentisch vor der Videoleinwand sitzen zu haben und den Rest filmisch zu transportieren? Was markiert diese Differenz?
Der Ausgangspunkt ist eine verstimmte Welt. Also das Stimmen von Herrn Esther, der sein Klavier verstimmt, stimmt, ist ein symbolisch sehr, sehr wichtiges Bild für das Buch, für das Libretto, für die Musik, aber auch für die Inszenierung. Dass er sozusagen als Bild vorne auf der Bühne ist, analog, live, nahbar und sein Klavier verstimmt, war uns unglaublich wichtig. Ich würde nicht unbedingt von einer Trennung sprechen, die zwischen ihm und der Filmwelt herrscht. Es ist eigentlich immer zu reflektieren, welches Verhältnis er zu dem hat, was gerade hinten passiert. Er nimmt die Leinwand wahr, er spielt damit. Wenn wir Menschen im Filmset filmen, die dann auf die Leinwand projiziert werden, können die auch durch Blicke in die Kamera mit den Sängerinnen und Sängern, die vorne auf der Bühne sind, in Kontakt treten. Also im Gegenteil, das sind keine getrennten Räume, es sind eher zwei Räume mit einer anderen Form von Theatralität. Würde ich sagen. Amber van der Hoek, die die Bühne gemacht hat, ist Belgierin. David und Amber haben sich sehr von einer belgischen Architektur inspirieren lassen. Das kann ich dir auch gleich mal bei den Modellen, die wir haben, zeigen.
Ja, das würde ich gerne mal hingehen. Das ist ein Architekturmodell, wo eine Stadt aufgebaut ist. Mhm. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Filmset.
Mhm. Genau, also die Modelle spielen in dieser Inszenierung eine unglaublich große und wichtige Rolle. Sehr faszinierend. Wir waren unglaublich glücklich, als sie aus Belgien hier in Berlin angekommen sind. Man muss sich vorstellen, dass wir hinter dem Filmset, hinter der Drehscheibe, haben wir einen weiteren Raum, auf dem wir uns gerade befinden. Und das ist sozusagen eine Hinterbühne und eine Rückpro, diese Leinwand. Und auf diese Rückpro können wir Bilder projizieren. Und Menschen können sich vor der Rückpro bewegen. Und diese Bilder können wir abfilmen. Und somit kann man zum Beispiel jemanden durch eine Stadt marschieren lassen. Das heißt, der Videokünstler Chris Kondek filmt hier Gebäude ab, die wir gerade sehen, Modelle ab, filmt den Wal ab, filmt die umgefallene Pappel. Dieses Bild wird dann auf die Rückbank projiziert und wir können dann jemanden hier vorbeispazieren lassen oder auch viele Menschen.
Das heißt also, alle Innenszenen, die finden dort statt, auf der Drehbühne, in den Räumen, und auf der Hinterbühne finden Außenszenen vor der Rückbank statt.
Ganz genau.
Was ist das für eine konzeptionelle oder künstlerische Entscheidung gewesen, das Ganze als französischsprachige Oper zu machen?
Also zu Beginn ist da der Komponist, und David fand den Gedanken sehr, sehr schön, aus dieser ungarischen Welt hinaus diesen Stoff in eine andere Sprachwelt zu verlagern. Und dadurch, dass Marc-André Daberville Franzose ist, war es relativ schnell klar, dass die Oper französisch sein sollte. Und ihm hat es unglaublich gut gefallen, in Zusammenarbeit auch mit Amber, räumlich ja, nach Belgien oder in den Norden von Frankreich zu verlagern. Ich habe das Gefühl auch, dass diese Verlagerung ja, von Roman hin zu Libretto, in einer anderen Sprache, hin zu einer filmischen Oper hin, also dass es unterschiedliche Verlagerungen und Übersetzungsprozesse eigentlich gibt, dass das ein sehr wichtiger Teil des, dieses Opernkonstruktes oder dieser Inszenierung ist.
Und den zweiten Raum, in dem ihr jetzt parallel probt?
Zweiter Raum ist im Grunde genommen der analogere Raum. Also der Raum von Monsieur ist da vorne auf der Bühne mit dem Flügel eben und mit dieser Dolly-Schiene, die als Verlängerung des Filmsets dient. Und dieser zweite Raum ist oben. Das heißt, es ist ein paralleles Arbeiten an zwei Räumen an demselben Moment.
Weil er dann natürlich auch darauf reagiert und
ganz
damit
genau.
Dann weiterarbeitet.
Ganz genau, ganz genau. Wir versuchen auch, diese beiden Räume eben immer gemeinsam zu denken.
Und würdest du sagen, es ist nochmal auch was Besonderes für eine Oper, in dieser Form zu arbeiten, weil die SängerInnen zum Großteil ja auch an eurem Filmset zu sehen sein werden und auch zu hören sein werden. Wie arbeitet ihr denn mit Ton in diesem Zusammenhang?
Ich würde sagen, es ist sehr komplex und es sprengt auch übliche Gewohnheiten. Wir arbeiten mit einem Soundingenieur, Thorsten, der parallel also auch Sounds kreiert, zum Beispiel Windgeräusche, Traktorengeräusche, Türen, die zufallen. Also wir haben sowohl natürlich das Orchester und die Sänger, die live teilweise mit Mikroports hinten singen, aber auch vorne live singen, und natürlich Sounds, die eingespielt werden.
Das ist dann ja schon eine mediale Collage, würde ich es mal nennen. Ja? Man hat das Orchester komplett live. Man hat eingespielte Sounds vom Band. Man hat die SängerInnen, die verstärkt werden. Man hat die SängerInnen ohne Mikroport.
Ganz genau.
Und alles fließt zusammen.
Genau. Und jetzt beginnt, glaube ich, gleich die Probe.
Okay. Dann filmen wir uns jetzt zurück. Ja? Okay, vielen Dank.
Ich danke dir.
Der technische Aufwand für diese Inszenierung ist wirklich gewaltig. Selbst für Opernverhältnisse, wo Bühnenbild und technikmäßig ja eh meist ein Riesenaufriss betrieben wird. Mehrere Filmsets und Projektionen, unterschiedlichste Formen der Soundproduktion, live aber auch technisch vermittelt. Und alles fließt dann in einem Gesamtkunstwerk zusammen. Die Grundlage dafür bildet die Komposition des französischen Komponisten Marc-André Daberville. Und natürlich der dazugehörige Text, das Libretto. Das stammt vom Dichter Guillaume Métayer. Auch ihn konnte ich für ein Interview am Rande der Probe abpassen.
Guillaume, du bist Librettist. Was genau machst du als Librettist?
Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich als Übersetzer aus der ungarischen Sprache ins Französische habe ich ein besonderes Verhältnis mit dem ungarischen Text gehabt. Und deswegen habe ich mit dem ursprünglichen Text viel gearbeitet, um die richtige Stimmung des Textes weiterzubringen. Und es war so schreiben, aber auch nicht übersetzen, sondern vielleicht adaptieren, diese besondere Sprache von Krasznahorkai, der seine eigene Sprache hat, natürlich als großer Schriftsteller.
Also aus dem Ungarischen ins Französische. Mhm. Was war für dich die größte Herausforderung, diesen Sprachtransport zu machen? Und warum habt ihr euch für die französische Sprache auch entschieden in dem ganzen Projekt?
Wir haben viel mit David Martin davon gesprochen. Es gab zwei Möglichkeiten, entweder sehr nah dem Text zu bleiben oder eine Adaptation zu machen. Und wir haben vielleicht dazwischen einen Weg gefunden. Es gibt Teile der Oper, die sehr nah dem Originellen sind und einige Teile, die ich wieder gebaut habe und wieder geschrieben in meiner Art als Dichter.
Das heißt, da hast du dann dich gelöst von der Vorlage und was Eigenes gewagt.
Genau.
Es ist ja aber sowieso neben dem sprachlichen Transport ja auch ein medialer Transport. Also weil du als Librettist ja schon aus einem Roman eine völlig andere Kunstform bedienst mit einem Libretto.
Absolut.
Was bedeutet das für dich und deine Arbeit? Wie gehst du davor?
Ich habe den Text vielmals gelesen und verdaut ein bisschen. Und dann kommt eine andere Art, ihn zu schreiben, in Verse, wenn es von Arien geht. Und es ist auch wie in Übersetzung.
Der Roman wurde Ende der 80er Jahre geschrieben. Mhm. Und das ist auch das Setting oder die Welt, in der der Roman spielt. Was hat dich an dem Roman und auch an dieser Zeit interessiert? Und wie geht ihr vor mit der Zeitlichkeit jetzt in der Oper, ja? Also mit dem Transport, den ihr da gerade wagt?
Ja, dieser Roman ist sehr interessant, weil es gehört einer Zeitlichkeit, das Ende der Sowjetunion und des kommunistischen Ungarns. Aber zur selben Zeit ist er aktuell. Es ist ein politischer Roman, es gibt viele politische Hinweise. Und in unserer Zeit Populismus und so weiter ist das wirklich sehr aktuell und interessant.
Wie würdest du die Sprache, also den Tonfall, die Ästhetik des Romans beschreiben und was hat dich daran interessiert?
Die Art, Krasznahorkai hat diesen Roman geschrieben, ist wirklich sehr besonders. Es ist sehr lange Sätze und es ist ein Chaos von Sätzen sozusagen. Es gibt viele Stimmen, alle zusammen. Man weiß nicht, wer spricht oder wer ist der Protagonist. So hatte ich gedacht, dass wir diese Polyphonie in der Oper erhalten müssen. Es gibt eine politische Stimme, eine ästhetische oder poetische Stimme, eine theoretische Stimme und sie kreuzen zusammen, wenn es uns gelungen ist.
Und was bedeutet es denn für dich, als Librettist etwas zu schreiben, was dann letztlich gesungen wird?
Es ist wunderbar. Während der Proben, wenn ich zur ersten Zeit die Stimmen der Sänger und Sängerinnen gehört habe, habe ich mich sehr, sehr, sehr enthusiastisch gefühlt. Ja, es ist wirklich etwas anderes. Ja, der Text geht in eine andere Dimension. Es ist wirklich etwas Wunderbares. Und Marc-André Dalbavy hat auch mit gesprochenen Sätzen und gesungenen Teilen gearbeitet. Es gibt ein Spiel dazwischen. Es ist auch sehr interessant, weil der Text ist als Text und als Lyrics von Marc-André Dalbavy benutzt.
Was ist denn für dich so das, was dich am allermeisten an der Romanvorlage interessiert hat?
Was ich lieb habe in diesem Roman ist, dass es eine Zweideutigkeit gibt. Wir wissen nicht, existiert dieser Herzog oder nicht. Wird es wirklich eine Revolution geben oder nicht? Und ist diese Wahl, ist es wirklich ein Fisch oder etwas anderes? Es ist, als ob es käme aus einer anderen Welt. Es ist wie eine fantastische Literatur. und zur selben Zeit sehr realistisch, ja, und politisch. Das habe ich gern. Und ja, am Ende ist es auch sehr gewalttätig. Die Realität kommt zurück durch Gewalt. Das ist auch sehr interessant.
Klingt nach einem wirklich düsteren und surrealen Stoff, der da zum Leben erweckt werden soll. Aber wie funktioniert das eigentlich konkret? Etwas auf die Bühne bringen. Und was verlangt das neben den beteiligten KünstlerInnen auch einem Publikum ab? Insbesondere, wenn es keine ästhetische Referenzgröße für das zu Erlebende gibt. Weder Musik noch ein Blick ins Libretto können den Zuschauenden dabei helfen, sich ein Bild davon zu machen, worauf sie sich da eigentlich einlassen. Uraufführungen sind im traditionsbewussten Opernbusiness dann doch eher selten. An diesem komplett neuen Werk maßgeblich beteiligt der Regisseur des Abends David Marton. Davids Arbeiten changieren zwischen Schauspiel und Musiktheater. Er inszeniert sowohl an internationalen Opernhäusern als auch Theatern. In Berlin hat er unter anderem an der Schaubühne und der Volksbühne gearbeitet. Wie transformiert er eine klangliche Vision in ein Bühnengeschehen? Und wie denkt er über sein Publikum nach? Sind ahnungslose Zuschauende vielleicht sogar die besseren Rezipientinnen?
Generell finde ich, je weniger der Zuschauer weiß, desto besser eigentlich für einen Theaterabend. Man kommt ja nicht ins Theater, um zu sehen, wie etwas verwirklicht wird, was konzeptuell oder theoretisch schon als Tatsache im Kopf da ist, sondern um etwas zu entdecken. In dem Fall von dieser Produktion sehe ich das ein bisschen anders, weil das etwas speziell ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass bevor man da hinkommt oder wenn man sich fragt, was das ist, etwas mehr vielleicht davon weiß, auch für die Entscheidung, interessiert das einen oder nicht.
Das heißt, du möchtest schon, dass die Leute sich vorher mit etwas auseinandergesetzt haben, was sie antießt, dort reinzugehen.
Möchten, das ist es nicht so, sondern es ist eher so, ich glaube, es ist fair. Ich habe ja in den ersten, wenn nicht Jahrzehnten, aber langen Jahren meine Theaterlaufbahn im Theater gearbeitet. Und Oper ist erst in den letzten Jahren. Und immer mehr habe ich die Wahrnehmung, dass Publikum mit einer Erwartungshaltung in den Raum kommt. Also dass Erwartungshaltung zu, man könnte sagen, DNA der Oper gehört. Also würde man sich die Entscheidung treffen, in die Oper zu gehen, um überrascht zu werden, es wäre gar nicht möglich, weil man weiß, wie die Geschichten ausgehen. Man kommt auch nicht dahin, um jetzt irrsinnig von einem Regiekonzept überrascht zu werden, sondern man kommt, um Sänger zu hören und Sängerinnen, die man kennt, die man mag. Also ich glaube, Überraschung ist erstmal nicht die Grundhaltung, der Grundkonzept von Oper. Die Arbeit, die wir hier leisten, ist so sehr aus einer Liebe zu diesem Genre, was die Verbindung von Bild und Musik, von Narrative und abstrakte Erzählformen und der poetische Erzählform sind, dass ich glaube, dass diese Ernsthaftigkeit wäre nicht schön, wenn das so rüberkommt, als würden wir Erwartungen nicht erfüllen wollen. Weil darum geht es mir nicht, um irgendwelche Erwartungen zu provozieren, also so Gegenmeinungen oder anecken zu wollen, sondern mit einer Ernsthaftigkeit an diesem Konzept zu arbeiten. Und weil eben, denke ich, in der Oper oft mit Erwartung, Haltung man reinkommt, finde ich fair zu öffnen, was uns interessiert, was das Ziel ist. Genau.
Das ist interessant, was du ansprichst. So eine Art Werksontologie, die bei der Oper ganz anders ist als zum Beispiel im Schauspiel, weil eben das Musikstück ja schon da ist. Nun haben wir es hier ja mit einem Kompositionsauftrag zu tun, mit einer Uraufführung. Das heißt, die Situation ist ja gänzlich anders. Niemand hat dieses Werk aus dem Zuschauerraum jemals gehört.
Genau.
Was ist für dich der Reiz, genau diese Arbeit zu machen? Und haderst du eigentlich mit dieser Rezeptionshaltung, dass so klare Erwartungshaltungen eigentlich schon vordefiniert sind, wenn man in ein Opernhaus reinkommt?
Erstmal ist es so, dass ich diese Produktion so dermaßen genieße wie davor noch keine Opernproduktion. Ich rede jetzt nur über Oper. Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass wir gemeinsam als ganzes Team ein neues Werk erschaffen. Ich habe früher als Pianist viel zeitgenössische Musik gespielt, 4 Uraufführungen für Klavier geschriebene Stücke aufgeführt. Interessanterweise, als ich anfing, Theater zu machen als Regisseur und viele Musiktheaterprojekte gemacht, habe ich zeitgenössische Musik nicht so viel verwendet. Die Oper ist eher auf mich zugekommen. Also ich habe die ersten Operninszenierungen in Lyon gemacht und ich war sehr froh, das machen zu dürfen. Lyon ist auch ein tolles Haus. Ich habe da 5 Inszenierungen gemacht. Und ich habe die Produktion sehr genossen. Aber erst jetzt, wo ich mit Marc-André Dabovy zusammenarbeiten darf, wir wirklich Neuland für uns betreten und gemeinsam auch arbeiten. Er ist ein unfassbar aufgeschlossener Komponist, der zwar ein kohärentes, geschlossenes Werk erschaffen hat. Guillaume Métayer, ein französischer Dichter, und ich haben das Libretto aus dem Roman von László Krasznahorkai zusammen gemacht. Also ich war in den Prozess sehr früh einbezogen oder ehrlich gesagt auch die Wahl des Romans stand von mir und ich habe sozusagen das Marc-André vorgeschlagen. Er hat sich sehr verknallt sofort in den Text und wollte das unbedingt machen. Aber dadurch ist es ein gemeinsamer Weg von Anfang an. Und was ich an ihm so besonders finde, dass ich das Gefühl habe, er schafft zugleich etwas extrem Autarkes zu schaffen, aber was er schafft, trotzdem hat noch so eine Flexibilität. Weißt du, wie so Brücken konzipiert werden, konstruiert werden? In Brücken werden immer so kleine Spalten eingebaut, damit, wenn es Winter ist und Eisen und das Material sich verkürzt, dass die Brücke nicht bricht. Und so empfinde ich auch seine Komposition. Es verändert sich nie, wenn wir was verändern. Aber wir verändern immer wieder was an den Proben, weil wir mehr Zeit für Vorgänge brauchen oder weil irgendwas nicht synchron ist, was er gerne auch synchron hätte mit der Handlung. Und das tun wir. Also es verändert sich etwas, aber die Qualität und die Art seiner Musik bleibt genau identisch. Und diese Arbeit zusammen ist dadurch für mich so besonders. Und dann mit dem ganzen Team, die Sänger, alle Sänger sind wirklich so neugierig, interessiert dabei. Marie Jacot, die Dirigentin, aber das ganze Team drumherum. Dass ich sagen muss, nach 7, 6, 7, 8, weiß ich nicht, Opern arbeiten, habe ich das Gefühl, erst durch diese Arbeit für mich zu erfahren, was mich am meisten an Oper interessiert.
Die Idee, diesen Roman zu einer Oper zu machen, die kam dementsprechend von dir.
Genau.
Wann bist du das erste Mal mit diesem Roman in Berührung gekommen und warst du sofort gecatcht?
Ich habe aus Texten des Romans schon einen Theaterabend gemacht, vor 10, 11 Jahren. Es war eine Koproduktion der Schaubühne Berlin und Bobigny in Paris. Die Aufführung hieß Das Wolterperierte Klavier. Da habe ich mich schon sehr intensiv mit dem Stoff beschäftigt. Und ich hatte das Gefühl, die Aufführung ist nicht so geworden, wie ich hätte es gerne gehabt, was ich in dem Text gespürt habe. Als Marc-André und ich zuerst uns getroffen haben, ging es erstmal darum, dass es wichtig wäre, einen Stoff zu finden, wo Musik schon im Stoff drinne steckt, drinne ist. Also keine reine Handlung mit Musik erzählen, sondern Musik ist systemimmanent sozusagen. Und da musste ich sofort an den Roman denken, weil der Roman behandelt sehr wichtige musikalische Themen und im Zentrum gibt es auch einen Mensch, der sich mit Musik beschäftigt, einen alternden Musikprofessor. Und ich habe ihm das nur so erwähnt als Beispiel und dann war ich neugierig, was er dazu sagt und er hat das gelesen und er wollte das machen. Und dann dachte ich, okay, ich muss da nochmal durch. Ich freue mich aber darauf, es ist schön, in eine andere Form, das heißt durch seine Klänge, seine Musik, diesen Roman nochmal anzunehmen und nochmal diesen Weg gehen. Es ist schwierig zum Teil, es dauert auch Jahre inzwischen durchs Libretto und alles, aber es ist auch gut.
Du hast jetzt gerade erwähnt, dass der Text an sich schon etwas Musikalisches hat. Ist es denn auch so, dass du als jemand, der ja auch einen musikalischen Hintergrund hat, selber Musik dazu beim Lesen im Ohr hast? Hattest du auch eine klangliche Vision zu diesem Text oder überlässt du das komplett dem Komponisten und den anderen Beteiligten?
Es wäre alles andere nicht interessant, als das dem Komponisten zu überlassen. Regisseur soll nicht auch noch den Klang des Werkes bestimmen. Aber in der Wahl des Stoffes, ich hatte sofort das Gefühl, weil ich ja Werke von Marc-André Dabovy kannte und die großartig fand, verstand sofort, warum er den Text mag. Und ich habe auch so empfunden, das ist eine schöne Verbindung. Du fragst nach der Musikalität des Textes. Das ist auf zwei Ebenen. Einerseits ist es so, dass rein in der Narrative, in der Handlung kommt ein Musiker vor. Und er redet auch viel über Musik. Und über seine Theorien, etwas verschrobenen Theorien. Wir sind in einer etwas abgehalfterten Kleinstadt an der Peripherie von damals Ungarn, aber man könnte sagen in einer europäischen Kleinstadt, im Zimmer eines Musikprofessors, der nicht mehr aus der Wohnung geht und nichts mehr tun will, außer sein Klavier zu verstimmen, was in seinem Begriff ist, die wirkliche Stimmung wiederherzustellen, weil er überzeugt ist, dass die europäische Musik auf einem falschen Tonsystem baut, seit der Wohltemperierung des Klaviers. Das ist sozusagen die Handlung. Die Musikalität ist natürlich auch auf einer Sprachebene enthalten, in der Prosa von Krasznahorkai. Die ist aber sehr sprachspezifisch. Zum Beispiel in der deutschen Übersetzung kommt das viel weniger durch. Das ist auch die Schwierigkeit dann der Übertragung dieses Textes in anderen Sprachen, glaube ich, auf Französisch funktioniert das besser. Und vor allem in der Neudichtung, wenn ich das sagen darf, von Guillaume Métayer, der ist selber Dichter. Und gerade das ist eben die Problematik, die Sprache von Krasznahorkai ist sehr poetisch. Und es ist immer schwierig, Dichtung zu übersetzen. Es ist auch noch so, dass die ungarische Sprache, vielleicht spürst du die jetzt auch auf der Art, wie ich auf Deutsch rede, hat keinen wirklichen Punkt und Komma. Und es ist wirklich so, dass bei Krasznahorkai du das Gefühl hast, dass der Text ist ein nach vorne wälzender Nebel oder so ein impressionistischer Klang. Du denkst sofort an impressionistische Komponisten. Das ist eher auch wie eine Klangfläche, wo du nicht so zerhackt einzelne Sätze hast und weißt auch nicht so richtig, wo die Sätze enden. Und er schafft es auch sogar auf der narrativen Ebene so, dass die Perspektiven der Erzählung total nebulös von innen nach außen wechseln, dass du die Gedanken eines Menschen erhascht, aber gleichzeitig siehst, was sie tun von außen und die Grenzen sind verschwommen. Zugleich, da ist Marc-André Dabavi, ein Komponist, der sich für Metatonalität interessiert. Es nannte sich so Spektralmusik. Also er interessiert sich sehr für Klangfarben, Klangbilder und ich glaube, dass das sehr gut zusammenpasst.
Bei deiner Zeit an der Volksbühne, da hast du als Theatermusiker gearbeitet und dann später auch inszeniert. Ich habe mich gefragt, wie hat dich die Zeit dort ästhetisch geprägt? Und ist das etwas, was immer noch in deine Arbeiten einfließt?
Also die Volksbühne in den größten Jahren war ja ein Konglomerat von unterschiedlichen Künstlern. Frank Gastorf, Christoph Marthaler, Schlingensief, Polesch, die alle, finde ich, sehr unterschiedlich sind auf eine Art und Weise, vielleicht in ihren Entschlossenheit und Radikalität ähnlich. Und diese Entschlossenheit ist vielleicht das, was vielen, die mit der Volksbühne zusammen Erlebnisse haben, prägen oder in Sehnsucht erzeugen, da anzukommen. Es wäre vermessen, sich damit zu vergleichen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich als Bühnenpianist die Proben zum Beispiel mit Frank Gastorf extrem genossen habe. Ich war ja wirklich am Anfang meiner Theaterzeit. Das heißt, ich kannte nicht viel vom Theater. Ich komme aus einer Künstlerfamilie, aber ich war kein wirklicher Theatergänger, wenn schon dann Kinogänger und Filmguckender. Und das war wirklich wie so ein erdrutschartiges Auftun von etwas ganz Neuem. Und ich habe die Proben zum Beispiel bei ihm extrem genossen, weil da gab es so viel Entdeckungsenergie, die ich bis dahin nicht kannte. Ich kam ja aus der Klassikwelt, wo eigentlich dann doch um die perfekte Reproduktion geht und die feinen Abweichungen. Und ich hatte das Gefühl, da ist so eine Mannschaft, die gemeinsam so einen neuen Tunnel bohren. Und das fand ich fantastisch. Diese Entschlossenheit prägte die Volksbühne und da war es einzigartig und ist bis heute einzigartig. Und ich glaube, dass das auch nicht so schnell wiederkommt, weil das Geschäftssinn hat das sozusagen ein bisschen rausgekehrt aus der Theaterwelt. Es ist mehr Gemischtwarenladen überall, ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das. So erlebe ich das.
So wie ich jetzt bisher die Probensituation und dein Konzept wahrnehme, ist es eine krasse Collage, die ich hier so vorhabt, ja?
Eigentlich ist es so, wir sind in einer Dunkelkammer, einem dunklen Raum. Den kann man auch als einen abstrakten Theaterraum nennen und der ist die Vorbühne und da steht ein Flügel und dieser Flügel schaut auf eine große Leinwand, was wie so ein Fenster aus diesem dunklen Raum auf die Welt ist und dahinter ist ein Filmstudio. Aber was der Zuschauer erlebt, ist dieses ganz einfache, klare, dunkle Raum, wie so eine Kamera Obscura oder wie das Innere einer Fotokamera auf die Welt schaut. Was wir da sehen, ist ein Film eher. Also ich rede auch lieber über eine filmische Perspektive als über ein Video. Es ist ein Versuch einer filmischen Arbeit, die komplementär mit dem abstrakten Raum Theater zusammenhängt. Versuchen wirklich einen Live-Film zu erzeugen, was im Dialog ist mit dem abstrakten Vorgang vorne. Und für mich zum Beispiel eine der größten Inspirationen waren für meine Arbeit, vielleicht sogar dafür, dass ich anfing, Regie zu machen als Pianist, ist eigentlich eine Filmregisseurin, eine ungarische Filmregisseurin, Ildikó Enyedi heißt sie. Und ich kenne ihre Filme seit den 90ern, Spielfilme, und die haben mir wahnsinnig viel bedeutet. Als Kinozuschauer schlichtweg, aber auch darin, den Weg zu suchen aus der Musik oder aus der nur Musik machen, in eher die Verbindung von Musik, Klang und Bild, was dann letztendlich mein Berufsleben geworden ist.
Und inhaltlich, was ist für dich der Reiz an der Auseinandersetzung mit dem Roman und mit dem Stoff? Und warum hast du das Gefühl, dass du den jetzt aktuell gerne auf die Bühne bringen willst?
Krasna Horkai beschreibt in diesem Roman ganz, ganz oft so feine, winzige Prozesse, teilweise von Objekten, teilweise von Menschen, Reflexion, Lichtreflexion. Er geht wirklich mikroskopisch durch Gedanken und durch die Welt. Und so ist auch die Musik von Marc-André. Seine Musik ist sehr fein. Es sind wirklich sehr feine Verschiebungen, Nuancen, die in seinem Klang sich verändern. Und deswegen dachte ich, dass das zusammenwachsen kann zu einem Geflecht seiner Musik, dieser Text, und eine Beobachtung durch eine Kamera. Der Roman ist in den 80ern, Ende 80ern geschrieben worden, spielt aber in einer nicht näher bestimmbaren historischen Zeit. Natürlich spürt man, dass das in der sozialistischen, kommunistischen Zeit ist, dass das irgendwo nach dem Zweiten Weltkrieg stattfindet, das ist klar. Aber Krasnoche benennt die Zeit nicht, benennt nicht, dass das um den Zerfall des Sozialismus geht. Es bleibt geheimnisvoll oder bleibt auf eine Art und Weise allgemeingültiger. Zum Beispiel in dem Roman wird ja so eine Schaustellertruppe eine große Rolle zugewiesen, die einen toten Wal mit sich schleppen durch Europa und kommen auch in diesen Kleinstadt an. Diese Schaustellertruppe gab es, aber die gab es in den 60ern, frühe 60er Jahre. Die gab es auch in Ungarn. Goliath, der Riesenwal, wurde durch die kleinen Städten geschleppt, kam irgendwo aus Holland, wurde mit 7000 Tonnen Formalin erhalten und in Osten dachte man, es ist eigentlich ein Spion aus dem Westen. Das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass Krasna Horkai Zeiten mischt. Die Stadt ist auch nicht benannt. Man weiß, welche Stadt das ist, weil er Straßennamen benennt. Im literarischen Text ist der Ort nicht benannt. Auch die Zeit ist nicht benannt. Und die politische Veränderung, was dort stattfindet, ist ja keine, die man eins zu eins auf den Zerfall vom Kommunismus draufpassen kann. Also ich bin überzeugt, dass er einen Roman schreiben wollte, was in einem nicht konkret benannten Land und Zeit stattfindet. Es ist aber trotzdem tatsächlich so gekommen, dass es uns klar war, dass der Geisteszustand, was in diesem Roman beschrieben wird, extrem viel mit unserer Zeit zu tun hat. Also man wurde gestärkt durch diese Kenntnisnahme daran, dass es richtig ist, an diesem Roman zu arbeiten. Aber die Auswahl war einfach dazu, weil man ein großes Interesse, Bewunderung und vielleicht auch Liebe zu diesem Text hat. Und dass das auch bei Marc-André, dem Komponisten, ausgelöst worden war durch die Lektüre. Und dieser Geisteszustand, den ich so beschreiben würde, der annimmt oder denkt oder fühlt, dass die Welt, wie wir sie kennen, auseinanderfällt. Aber ich frage mich, haben wir das nicht auch schon 2001 gedacht, als die Türme runtergekommen sind in New York? Haben wir das nicht? Also ist es wirklich nur jetzt, dass wir dann durch die Kriege, durch die Klimadiskussion in den 90ern im Osten, Ostdeutschland, gab es auch so viel dieses Gefühl. Also ist es wirklich so, dass es periodisch auf und ab geht, wo man denkt, es geht jetzt aufwärts und es geht abwärts? Oder sind das eigentlich immer parallele Wahrnehmungen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie das ist. Aber auf jeden Fall, wenn man diesen Roman liest, denkt man sehr oft, ist eigentlich hier und jetzt.
Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die Herausforderungen, die ihr mit der Arbeit an diesem Stoff habt, die in der Auseinandersetzung mit dieser Form und mit diesem Text besteht. Du hast ja vorhin so schön gesagt, wie ich fand, dass du es für so wichtig erachtest, dass du den Zuschauern etwas mitgibst, bevor sie reingehen. Für was für eine Herausforderung, glaubst du, stehen denn die ZuschauerInnen, wenn sie sich deine Inszenierung anschauen?
Na, zum Beispiel, dass sie die Leute, die singen, oft nicht direkt vor sich haben, sondern durch Film und durch einen übermittelten Klang. Dass man zum Beispiel sehr auf die Sprache achten muss. Man wird, um da mitzukommen, den Text tatsächlich mitlesen, nicht müssen, aber der Text ist wichtig. Es reicht nicht aus, um ein bisschen zu wissen, worum es geht und ein bisschen zu gucken, sondern dadurch gibt es so eine Herausforderung, um vielleicht mit der Narrative dann zum Beispiel mitzugehen. Es ist ja nicht so, wenn ich sage, ich finde es wichtig, dass die Zuschauer informiert sind vielleicht oder etwas wissen davon, für wichtig halte im Voraus auszuwählen, wen interessiert das oder wen nicht. Es ist nur so, Oper wird gerne auch heute noch so wahrgenommen, als würden da zwei Parteien gegeneinander arbeiten. Musik und Szene. Sänger, Regisseur, Dirigent, Regisseur. Als wäre das sozusagen so eine Kampfzone entlang von einer vermeintlichen Modernität. Meine Erfahrung in Opernensemble war immer das Gegenteil. Und in diesem Projekt ist es extrem das Gegenteil. Also wie die Sänger mitdenken, Vorschläge tun, wie die Dirigentin Marie Jacot in diesen Prozess eingebunden ist, wie alle Sänger, aber auch Sandrine Piau, eher Barocksängerin, Philipp Jaruski, jemand, den man wirklich hauptsächlich von Barock kennt und ein Countertenor ist, sich total fokussieren darauf, wie man diese Geschichte erzählt, wie man die Figuren herausarbeitet. Es gibt so eine Zusammengeschlossenheit in der Hoffnung, was zu finden. Und das kann total schief gehen, das kann nicht gelingen. Aber ich habe das Gefühl, es wäre so schön, wenn das Publikum auf eine Art und Weise Teil ist von diesem Versuch. Teil dessen, so wie man, wenn man kocht was zusammen, man kann sagen, pff, schmeckt nicht. Aber in der Erwartung, dass das schmeckt, dass das was ist, weil ich das immer wahnsinnig mühsam finde, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet gegen ein Publikum. Man arbeitet definitiv nicht, um einem Publikum zu gefallen. Also ich mindestens arbeite ja auch nicht gegen ein Publikum. Zum Beispiel die Tatsache, dass Leute nicht auf der Bühne sind, wenn sie singen, ist nicht, um das Publikum zu irritieren, sondern um ein Umfeld zu schaffen, musikalisch und visuell, wo wir mit diesen Leuten was tun können, was wir sonst nicht tun könnten. Und da wäre es schön, wenn man sagt, es ist ein Experiment, was wir zusammen tun. Dann kann man sagen, hat nicht geklappt oder hat geklappt. Aber dass da ein gewisser, vielleicht bin ich zu harmoniesüchtig.
Aber das ist dann ja doch auch wieder eigentlich ziemlich Oper, oder?
Nein. Harmoniesüchtig glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Das Ding ist ja im Gegenteil zum Theater. In der Oper, die meisten Leute kennen sich nicht. Und das sind so Kurzfreundschaften für 6-7 Wochen. Man kann sich glücklich schätzen, wenn man plötzlich aufeinander trifft wieder. Sänger auf Sänger, Dirigent, Dirigentin und so weiter. Aber man kennt sich nicht wirklich gut. Und das ist ja schon keine Grundlage dafür, dass man eine wirkliche, also nicht nur so eine Pseudo, sondern wirkliche Harmonie findet. deswegen ist das so besonders, finde ich, wenn man dann doch schafft, eine Interessengemeinschaft, also dass wir am Stoff interessiert sind und dabei uns natürlich auch menschlich näher kommen. Aber dass man das schafft, an einem Stoff gemeinsam in so einem Labor zu arbeiten. Und das ist bei dieser Produktion entstanden. Und das finde ich auch ein großartiges Erlebnis für mich.
Für die beteiligten Opernmenschen ist die Arbeit an der Uraufführung von Melancholie des Widerstands also bereits ein großartiges Erlebnis. Ich bin wirklich gespannt, ob sich dieses Gefühl dann auch auf die Zuschauenden überträgt. Wie viel Gegenwart wird sich durch die Erfahrung dieser neuen Musik vermitteln? Ihr könnt euch ab dem 30. Juni selber ein Bild davon machen. Dann feiert das Stück Premiere. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao.
Modus Operandi, der Podcast der Staatsoper unter den Linden. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.